Wir wollen vor der Predigt noch gemeinsam im Wort Gottes lesen. Und ich lese aus Epheser 4 die Verse 1 bis 6. Überschrieben ist das alles mit Einheit im Leib Christi. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld und ertragt einer den anderen in Liebe und seid bemüht, die Einigkeit des Geistes zu erhalten durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da über allen und durch alle und in euch allen ist. Amen. Bruder Johann.
Guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern. Die Einheit der Gemeinde, Anfechtung, Gabe und Aufgabe, das soll heute Morgen unser Thema sein. Jesus sagt in Johannes 10,30: Ich und der Vater sind eins. Und so betet Jesus auch im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. So wie der Vater und der Sohn eins sind, so sollen auch wir eins sein. Mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist und eben auch untereinander. Und im Brief an die Epheser, da wendet er diesen Gedanken nun auf die ganz konkrete, also wendet Paulus diesen Gedanken nun ganz konkret auf die Ortsgemeinde in Ephesus an. Und wir wollen uns diesen Text, den wir eben schon gehört haben, Epheser 4, 1 bis 6, in drei Punkten anschauen. Erst einmal die angefochtene Einheit, dann die geschenkte Einheit und die zu bewahrende Einheit. Also als erstes die angefochtene Einheit. Und unser Abschnitt beginnt mit Vers 1 natürlich, Kapitel 4, 1. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn. Paulus schreibt den Brief aus Rom, er ist Gefangener und das finde ich schon mal sehr bedeutsam. Der sitzt im Gefängnis und man könnte sagen, der hat wahrlich andere Probleme, um die er sich kümmern müsste, aber seine Gedanken sind bei den Gemeinden. Das finde ich schon mal beeindruckend. Und das kann uns auch eine Hilfe sein, wo wir in verschiedenen Nöten sind und in verschiedenen Sorgen und Problemen, dass uns diese Dinge nicht zu groß werden, sondern dass wir sagen, was sind eigentlich des Herrn Anliegen? Und dass ich mir das in den Fokus nehme und sage, das soll mein Herzensanliegen sein. Darauf will ich meine Kraft und Energie und Zeit verwenden und das andere will ich dem Herrn abgeben. Herr, sorge du dich darum. Ja, dass wir versuchen, so wie Paulus, in diese Denkweise hineinzukommen. Ich weiß, das ist leicht gesagt und nicht so einfach praktisch umzusetzen. Aber der Herr möge uns dafür den Heiligen Geist geben und die Kraft. Und jetzt beginnt er hier also mit im Griechischen einem Wort, Parakaleo in der Grundform. Parakaleo, er ermahnt die Gemeinde. Dieses Wort kann auch übersetzt werden mit ermuntern oder mit trösten. Also er fordert die Gemeinde auf, so jetzt werdet aktiv in diese Richtung. Und der Brief, der Epheserbrief ist aufgebaut nach einem ganz bestimmten Schema. Und das macht Paulus in verschiedenen Briefen, macht auch Petrus. Und das ist so, dass er im ersten Teil des Briefes, also in den Kapiteln 1 bis 3, das betont, was Gott getan hat. Das hat Gott getan, steht hier in weißer Schrift. Wahrscheinlich können die meisten von euch das nicht lesen, aber ich übersetze es euch. Das hat Gott getan. Und zum Beispiel in Christus hat er uns erwählt. Vor Grundlegung der Welt sind wir erwählt in Christus. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das ist alles Kapitel 1. Ja, da könnte man jetzt so durchgehen und auf all die Herrlichkeiten schauen, die Gott für uns getan hat in Jesus Christus. Das bestimmt die ersten drei Kapitel. Und jetzt ab Kapitel 4,1, also genau unsere Stelle ist so eine Schnittstelle sozusagen, da wechselt er jetzt über von dem Indikativ, das hat Gott getan, zu dem Imperativ und das sollt ihr jetzt tun. Das ist jetzt eure Aufgabe. Und jetzt kommt dieses: So ermahne ich euch nun, der Gefangenen in dem Herrn, dass ihr eurer Berufung würdig lebt, und dass ihr eben für die Einheit einsteht. Der Imperativ, das sollst du tun. Also wir werden jetzt aufgefordert, auf der Grundlage dessen, was Gott getan hat, jetzt zu handeln und zu leben. Und das ist immer wieder das Entscheidende. Gott ist der zuerst Handelnde. Wir denken an Israel. Erst der Auszug aus Ägypten, erst die Befreiung aus der Knechtschaft, dann das große Wunder und dann erst kommen die Gebote Gottes. Dann erst sollen wir etwas tun, soll Israel etwas tun und so auch hier. Das alles habt ihr in Christus bekommen. Und jetzt aber ermahne ich euch nun, ihr könnt es auch im Römerbrief finden, Römerbrief 1 bis 11 und ab 12 steht auch wieder dieses Parakaleo, dieses ich ermahne euch. Also Parakalo, ich ermahne euch, ich der Gefangene in dem Herrn. Und auch bei Petrus findet man das, dieses Schema. Immer erst auf das schauen, was Gott getan hat. Das zeigt auch nochmal, die Werke kommen aus dem Glauben. Nicht wir tun die Werke, damit wir gerettet werden. Na, das ist dieses Schema. Ihr kennt das. Ja, und was sollen wir denn nun konkret tun? Das Thema ist ja die Einheit. Diese Einheit ist angefochten. Und hier gibt Paulus nun Hinweise, wie wir diese Einheit bewahren sollen. Aber wir müssen erstmal schauen, warum ist das Paulus jetzt hier so wichtig? Was steht im Hintergrund? Und da ist es natürlich so, dass in Ephesus und in all den anderen Gemeinden natürlich auch Uneinigkeit war. Und das bringt er hier auf den Tisch. Und hat das selber ja auch erfahren, wie das ist, wenn Uneinigkeit da ist. Und ich erinnere hier nun an diese eine Situation in der Apostelgeschichte. Und da ist er ja selber beteiligt an der Uneinigkeit, wo der Barnabas den Johannes Markus mit auf die Missionsreise nehmen will. Und Paulus sagt, nee, den nicht. Der kommt nicht nochmal mit auf die Missionsreise. Weil wenn wir den dabei haben, wer weiß, was dann wieder läuft, ja. Dann, wenn es hart auf hart kommt, ist er auf einmal weg und will nicht mitmachen. Nee, den nehmen wir nicht mit. Und dann kommt es zu so einer fetten Auseinandersetzung. Sie kamen scharf aneinander, dass das Ganze sozusagen auseinanderfliegt. Und die einen gehen in die eine Richtung, Barnabas mit Johannes Markus und Paulus und Silas gehen in die andere Richtung. Also da ist hier ein Prediger, der die Einheit predigt, aber selber gibt es einen dicken Streit. Ja, so kann man vielleicht sagen. Da sehen wir, wie angefochten das ist. Das weiß Paulus. Der Streit zwischen Euodia und Syntyche im Philipperbrief. Kapitel 4. Euodia ermahne ich und Syntyche, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, warum muss er die ermahnen? Ja, weil die gestritten haben. Also das sind zwei treue Glaubensschwestern, die sich eingesetzt haben für das Evangelium, die kräftig mitgearbeitet haben. Paulus lobt sie und trotzdem streiten die sich. Und er muss sogar noch jemanden ranholen. Ja, ich bitte dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Also die brauchen Hilfe, die brauchen Vermittler. Die müssen miteinander an einen Tisch gebracht werden, damit jetzt wieder Frieden einkehrt. Und vielleicht ist das ja hier in der Gemeinde auch so. Vielleicht gibt es da auch zwei Schwestern, die fleißig miteinander im Dienst stehen, aber die sind sich irgendwie nicht grün. Und dann giftet man sich mal an und dann ist da Streit. Ja? Also mir hat der Pastor nichts erzählt. Ja? Ich rede sozusagen einfach nur so, ich vermute, dass es bei euch alles sehr friedlich zugeht. Aber es könnte ja sein, dass es da auch irgendwo im Hintergrund so ein Streit ist. Es müssen ja auch nicht nur die Schwestern sein, es kann ja auch bei den Brüdern sein. Ja, das sind jetzt, genau, wo gibt es Uneinigkeiten, wo gibt es Streiten? Paulus weiß das. Aus eigener Erfahrung, aus der seelsorgerlichen Arbeit mit den Gemeinden und das adressiert er hier. Und dann schaut man nach Korinth, da geht es ja richtig rund. Schön, dass das eben die ausgesuchte Lesung war, 1. Korinther 12, perfekt dafür als Vorbereitung. Und man sieht das bei den Korinthern. Gleich im ersten Kapitel, da geht es um Fraktionen, ja? Gruppenbildung habt ihr hier doch nicht, oder? Gruppenbildung, Fraktionen, die sich so rauskristallisieren. Klickenbildung kennt ihr alles nicht. Gut. Ja, die Gefahr ist da in jeder Gemeinde, ja? Das ist einfach so und das war in Korinth auch schon so. Und Paulus sagt, ja, wie kann sich der eine auf Apollos, der andere auf Petrus, der andere wiederum auf Paulus berufen? Hallo, ist Christus zerteilt? Nein, ist er nicht. Ich ermahne euch aber, sagt er dann, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet. Lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und einer Meinung. Ja, das ist der Weg. Jetzt wird es noch komplizierter. Wenn das nicht schon kompliziert genug wäre, jetzt wird es noch komplizierter, denn er sagt in Kapitel 11, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich es, denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf dass die unter euch offenbar werden, die bewährt sind. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir müssen uns letztlich über Fragen, über grundlegende Fragen des Glaubens unterhalten. Und wir müssen klären, was sagt das Wort. Und ich habe gerade gestern Abend ein längeres Gespräch geführt mit Glaubensgeschwistern, da geht es um die Frage der Homosexualität. Und wir sehen, wie das in den Gemeinden ganz unterschiedlich beantwortet wird. Aber hier sind wir herausgefordert, die biblische Perspektive zu erarbeiten und das auch zu leben und zur Lehre und zur Regel und zur Ordnung in der Gemeinde zu machen. Und wenn es dann Fraktionen gibt, die sagen, nein, aber wir wollen den neuen Weg gehen, wir wollen offen und tolerant und liberal und so weiter sein, dann wird das nicht zusammengehen. Und dann müssen die Spaltungen da sein. Ja, also wir sehen, auf der einen Seite sollen die Spaltungen nicht da sein, aber dann muss es die Spaltung wiederum geben, wenn man eben von der Lehre abweicht. Wir werden gleich dazu kommen. Noch eine aktuelle Sache, die uns sozusagen in unserer Zeit betrifft. Also wir kommen sozusagen jetzt aus der antiken Gemeindesituation in unsere Gemeindesituation. Ich habe vor einigen Wochen einen Artikel im Deutschen Pfarrerblatt, das ist sozusagen das bekannteste Blatt, was von den deutschen Pfarrern der evangelischen Kirche gelesen wird. Ein sehr mutiger Artikel von einem Pfarrer aus Hannover. Gedanken zur Aufarbeitung der Erfahrungen aus der Corona-Zeit. Nie wieder ein neues Normal. Wer die Möglichkeit hat, sich diesen Artikel mal anzuschauen, sehr, sehr erhellend. Und als ich das las und mir die ganzen Sachen nochmal so vor Augen führte, da muss ich auch nochmal so dran denken, wie das unsere Gemeinden zerrissen hat, dieses Thema. Ja? Wie uns das in den Gemeinden förmlich zerrissen hat, gespalten hat in die Ehen hinein, in die Familien hinein, in die Gemeinden hinein. Es hat ja Gemeinden auseinandergerissen, die sind getrennte Wege gegangen. Ja? Und nicht nur einmal, sondern oft ist das in Deutschland und weltweit an verschiedenen Stellen passiert. Ich weiß nicht, wie das hier war. Ich weiß nicht, wie ihr dazu standet oder steht. Und bei euch wird das auch so gewesen sein. Auch die einen so, die anderen so. Die einen mehr, die anderen weniger und so weiter. Ja, wir wollen das gar nicht vertiefen, aber es macht nochmal so deutlich, wie tief diese Spaltungen dann in die Gemeinden hineingefurcht wurden, ja, von außen. Und es war nichts anderes als ein Angriff des Teufels, ja, die Christen auseinanderzureißen und die Gemeinden zu spalten. Und da kann man ruhig mal die Frage stellen, haben wir das eigentlich aufgearbeitet? Sind wir da aufeinander zugegangen und haben uns da nochmal um Vergebung gebeten für Dinge, die vielleicht gelaufen sind und nicht gut gelaufen sind und, und. Ich frage das mal. Vor ein paar Wochen war Wahlsonntag. Die einen wählen schwarz, die anderen wählen blau, wieder andere gelb, rot oder grün. Ihr müsst mir jetzt nicht sagen, was ihr gewählt habt. Ich frage nicht. Ich sage euch auch nicht, was ich gewählt habe. Aber wenn wir mal so Tacheles reden würden und jeder mal so sagen würde, was er wählt, was wäre denn dann hier in der Gemeinde los? Ja, so nachher vielleicht im Anschluss. Nein, wir machen daraus kein politisches Forum, keinen Debattenclub oder so, wollen wir nicht. Aber das zeigt nochmal, wie schnell wir in unseren Gemeinden natürlich die Spaltungen auch haben, ja? Und wie angefochten das alles ist. Und das ist eigentlich so jetzt der erste Teil der Gemeinde, dass wir uns mal ganz konkret fragen, wo sind denn bei uns so diese unterschwelligen Spaltlinien, das Konfliktpotenzial bei uns, die persönlichen Streitigkeiten aus der Vergangenheit, die nicht aufgearbeitet wurden. Manchmal ist es ja so, man geht immer schön an dieser einen Person vorbei, ignoriert sie, setzt sich dahin und die anderen sitzen da. Und keiner kommt mehr miteinander ins Gespräch, also aus bestimmten Gruppen oder Fraktionen oder so. Ja? Gibt es Sympathien und Antipathien unter uns? Gibt es Verletzungen aus der Vergangenheit und in der Folge geht man dieser Person einfach nur noch aus dem Weg und ignoriert sie einfach? Ja, die Einheit ist in Gefahr. Es ist eine angefochtene, eine gefährdete Einheit und das fordert uns alle heraus. Und deswegen wollen wir jetzt in einem zweiten Teil, und das ist eigentlich natürlich das Hauptanliegen, nachdem wir das jetzt herausgefunden haben, dass wir auf das Geschenk der Einheit schauen. Und das ist eigentlich das Wunder der Gemeinde, dass wir das Geschenk der Einheit haben dürfen und diese Einheit als ein Geschenk Gottes einfach nur noch annehmen brauchen, in unserer ganzen Unterschiedlichkeit. Ja? Und ja, man kann sich die Frage stellen, ja, ist diese Einheit, die wir haben, eigentlich nur sozusagen so eine Art Lack, der über alles rübergestrichen ist und wenn man mal ein bisschen kratzt und in die Tiefe guckt, dann sieht man, da ist gar keine Einheit. Oder fliegt uns der Laden auseinander, wenn wir mal ehrlich werden miteinander und nicht alle nur eine Maske tragen? Sind wir auf ganz dünnem Eis unterwegs als Gemeinde? Oder haben wir einen tieferen Grund? Und dieser Abschnitt jetzt hier, Epheser 4, 1 bis 6, da macht Paulus deutlich, wir haben einen ganz tiefen Grund, auf dem unsere Einheit gegründet ist. Und das ist das Geschenk, das Gott uns macht. Und ich habe hier ein Bild mitgebracht. Das kann man wahrscheinlich jetzt auch kaum erkennen. Das sind so große Säulen, die in den Erdboden gerammt werden und dann mit Beton gefüllt werden, damit man darauf dann ein Fundament, das ist sozusagen ein Pfahlfundament, und also eine Pfahlgründung ist der offizielle Ausdruck. Und wir hatten ein Gemeindehaus, wo ich Prediger war in Süddeutschland. Und dieses Gemeindehaus wurde neu gebaut. Und dann hat man den Baugrund geprüft und dann hat man festgestellt, das sackt hier ab. Und wenn wir da eine normale Fundamentplatte legen, dann wird das nichts. Also musste man solch eine Pfahlgründung machen. Und dann wurden also diese tiefen Bohrlöcher gebohrt und dann wurden die mit Beton verfüllt. Und dann stehen also im Untergrund, ohne dass man das sieht mit dem bloßen Auge, stehen dann solche großen Betonsäulen und auf diesen Betonsäulen kann man dann eine Fundamentplatte legen und die hält dann auch und sackt nicht in irgendeine Richtung ab. Also da wurde das Gemeindehaus dann so gebaut. Irgendwann später bin ich dann mal wieder da gewesen, habe da gepredigt. Also es hat alles gehalten, ja. Und in diesem Sinne, sagt Paulus, haben auch wir eine Pfahlgründung in der Ewigkeit. Seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Und dann kommen jetzt 7 Säulen, tragfähige Säulen, auf der die Einheit auch dieser Gemeinde gegründet ist. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. 7 mal 1. Wir haben das eben schon gehört beim hohepriesterlichen Gebet, auf dass sie eins sind. Und hier kommt das jetzt wieder. Ein Herr, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und so weiter. Ich habe euch das mal mit einem Bild mitgebracht. Hier sieht man die 7 Säulen, die tief in den Grund bis in die Ewigkeit hinein gegründet sind. Und dann steht aus Epheser 2, 20 bis 21 sozusagen oben die Fundamentplatte, die oben drauf gelegt ist. Ihr seid, also auch ihr seid, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten. Denn das ist das, was die Apostel und die Propheten lehren. Da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Und das ist natürlich die weltweite Gemeinde in alle Nationen mittlerweile und dann die zeitübergreifende, also durch die Kirchengeschichte hindurch, seit 2000 Jahren mindestens und dann natürlich letztlich auch darüber hinaus bis Adam und Eva. Und dann natürlich die ganz konkrete, sich zu einer ganz bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort manifestierende Ortsgemeinde, wie jetzt hier in Buchköbel-Rossdorf. Ja, das ist diese Gemeinde, die auf den Grund der Apostel und Propheten gebaut ist. Und das ist ihre Einheit. Amen. Jawohl, Amen. Genau, und jetzt schauen wir uns das nochmal genauer an. Jetzt gehen wir einen weiter. Und jetzt sehen wir, dass da die Trinität Gottes, die Dreieinigkeit Gottes noch einmal eingebaut ist. Also ein Geist, ein Herr, nämlich der Herr Jesus und ein Gott und Vater. Also das ist ein ewiges Fundament, auf dem unsere Einheit gründet. Und das ist das Geschenk der Einheit der Gemeinde. Und wir wollen jetzt diese 7 einmal durchgehen und uns das kurz anschauen, was jeder einzelne Punkt bedeutet. Also wir sind als Gemeinde ein Leib. Und wir haben das eben so schön schon gehört und da ist eigentlich alles drin. Ja? Wir sind Glieder an einem Leib und keiner darf fehlen. Alle gehören dazu und wir wollen zusammenkommen und ich fand das so schön, das wurde hier auch so praktisch. Ja? Also einmal dieser Text aus 1. Korinther 12, den wir gelesen haben und dann wurde für die gebetet, die nicht hier sind, die krank sind, an sie wurde gedacht und. Genauso muss es sein, auch die Schwachen werden mitgetragen. Das macht doch die Einheit einer Gemeinde aus. Ja? Und wenn einer in Sünde fällt, dann holt man ihn wieder zurück und sagt, komm, wir finden einen Weg zum Kreuz, dass du die Sünde wieder abladen kannst und wieder dazukommen kannst, dass wir ein Leib sind. Und als der eine Leib wachsen wir alle hin zu dem einen Haupt, so wie das dann im Kapitel 4 am Ende heißt. Jesus ist das eine Haupt, zu dem wir alle hinwachsen. Wir erbauen uns gegenseitig in Liebe, damit wir alle mehr und mehr hinwachsen zu Jesus hin. Das ist so ein Geschenk, dass das möglich ist. Wir sind ein Leib, wir sind eine Einheit. Einer braucht den anderen. Und ich wundere mich manchmal, wenn Leute sagen, ja, nee, ich komme nicht zum Gottesdienst mehr, das bringt mir nichts. Oder Ja, da gibt es so verschiedene Redewendungen, wie das dann gesagt wird. Und ich sage immer, nein, es geht gar nicht darum, dass es dir was bringt, sondern du musst da sein, weil du den anderen etwas bringst. Du hast eine Gabe. Und wenn du dir sagst, was für eine Gabe habe ich, das spielt gar keine Rolle. Du brauchst das gar nicht genau wissen, sondern dein Dasein ist schon wichtig, weil andere das brauchen. Und deshalb frage nicht, was nehme ich mit aus dem Gottesdienst, sondern was bringe ich hinein? Was ist die Gabe, die ich hineinbringe? Wenn du mit dieser Haltung kommst, dann wirst du gesegnet werden durch andere, die auch da sind, die eine Gabe haben für dich. Und dann wirst du etwas mitnehmen, obwohl du das gar nicht geplant hattest. Eigentlich hattest du nur geplant, den anderen was zu bringen. Und du wirst beschenkt nach Hause gehen. Ja, das ist die richtige Haltung. Und wenn wir diesen Leibgedanken mehr verinnerlichen, dann haben wir da schon ein riesiges Geschenk. Dann sind wir durch einen Geist miteinander verbunden. Wie ist das mit dem Heiligen Geist? Wie empfangen wir den eigentlich? Das finden wir auch in Epheser 1, ganz am Anfang, in Vers 13. In ihm, in Jesus, seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Du hörst das Evangelium. Du glaubst das Evangelium. Und das bedeutet die Anwesenheit des Heiligen Geistes in deinem Herzen. Es ist so einfach. Keine großen Erscheinungen, die da passieren. Da muss nicht irgendein Brausen geschehen, da müssen nicht irgendwelche Zungensprachen noch empfangen werden oder so als Zeichen, dass du wirklich den Heiligen Geist hast. Sondern du hast den Heiligen Geist durch das Hören. Jesus ist für mich gekreuzigt. Jesus ist auferstanden von den Toten. Glaubst du das? Glaubst du das? Ja, und das ist der Heilige Geist, der das sagt. Der Heilige Geist sagt Ja und Amen. Das ist unsere Einheit. Das ist unsere Einheit und die ist nicht Fleisch gewirkt. Die ist Geist gewirkt. Und dann können wir aus den unterschiedlichsten Hintergründen kommen. Aus verschiedenen sozialen Schichten, mit ganz unterschiedlichen Biografien, mit Verletzungen, mit Schuld, mit Sünde, wie wir gelebt haben vorher, ganz unterschiedlich, können ganz unterschiedliche politische Ansichten haben, können zu Corona so oder so gestanden haben. Was uns verbindet, ist nicht irgendein Impfstoff oder irgendeine politische Farbe, sondern das Blut Jesu. Das Blut Jesu verbindet uns. Das ist die Einheit und das wirkt der Heilige Geist, dieses Verständnis und dieses Zusammenkommen unter dem Blut Jesu auf der Grundlage seines Wortes. Das ist die Einheit. Wir sind berufen zu einer Hoffnung. Auch wieder Epheser Kapitel 2, ihr wart früher ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Das war euer Los vorher. Aber jetzt habt ihr Hoffnung. Und die Christen, Titus 2, warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes. Oder Petrus, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir gehen durch unsere Städte. Gestern war ich ja in Hanau und man ist hier und dort, auch in Kassel. Wir waren gestern auch in Kassel zum Treffen der christlichen Lebensrechtsgruppen. Und dann gleich morgens, als wir dort ankamen, war gleich so eine große Antifa-Auslauf. Ich weiß nicht, Antifa kennt ihr vielleicht. Also antifaschistische Szene, linke Szene, linksautonome, die dann gegen Christen protestieren, weil sie für das Lebensrecht des Ungeborenen sind. Ja. Machen also da Großkrawall und so weiter. Und man kann die Leute gar nicht hassen oder ablehnen, sondern man sagt, das ist so, die sind so trostlos, so hoffnungslos. Sie haben keine Hoffnung. Und sie kämpfen dafür, dass man Kinder töten darf. Wie hoffnungslos muss das Leben sein, wenn man sich dafür einsetzt, dass Kinder getötet werden können? Und warum will man die bekämpfen, die sich dafür einsetzen, dass Kinder leben dürfen? Eine hoffnungslose Welt. Und man ist dann eigentlich traurig, dass man nicht Zeit hat, jetzt rüber zu gehen auf die andere Straßenseite. Die Polizei hat uns natürlich da beschützt für unsere Konferenz. Also wir waren da in einer Gemeinde. Und man wollte eigentlich rübergehen und mit denen ins Gespräch kommen und sagen, guck mal hier, es gibt eine Hoffnung für euch. Ja. Einer von uns hat es versucht, der wurde gleich abgewiesen. Geh weg, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Gut. Man kann das Evangelium nur anbieten, ja. Mehr geht nicht. Aber das zeigt nochmal, wie gesegnet wir sind mit einer Hoffnung. Und das verbindet doch über alle Unterschiedlichkeiten hinweg. Und jetzt ist doch egal, ob der eine so wählt oder so wählt. Wenn ich weiß, ich werde die Ewigkeit mit dem verbringen. Oder dir passt die Nase von dem einen nicht, dass du dich am liebsten von ihm wegsetzt beim Gemeindemittagessen. Nee, mach das nicht. Mach das nicht, weil du wirst mit die ganze Ewigkeit noch mit der Person verbringen. Das musst du dir mal sagen. Ich werde die ganze Ewigkeit noch mit dieser Person verbringen. Dann muss ich doch das jetzt schon mal einüben. Ja? Dann setzt du dich der Person gegenüber und sagst, ich freue mich, dass du mein Bruder bist. Ich freue mich, dass du meine Schwester bist. Ja? Wir müssen da aus dieser Perspektive die Dinge sehen. Von dem Fundament her müssen wir sehen. Nicht von den Unterschiedlichkeiten her, sondern von dem Fundament, von diesen Säulen her, müssen wir uns gegenseitig betrachten. Und es ist immer ein Blick des Glaubens. Es ist immer ein Blick des Glaubens, denn das, was du siehst, ist immer anders. Das, was du siehst, ist das, oft das genaue Gegenteil. Du siehst die Unterschiedlichkeit. Das ist das, was vor Augen steht. Schau mit den Augen des Glaubens auf dieses siebenfache Fundament. Und da siehst du die Einheit, die dich mit dem Bruder, mit der Schwester, mit dem schwierigen Bruder, mit der schwierigen Schwester, mit der, wo du denkst, du passt mir die Nase nicht, verbindet. Das verbindet. Ein Herr, ja, so sagt Paulus hier, wir haben einen Herrn, im Griechischen ein Kyrios. Und Kyrios war die griechische Übersetzung im Alten Testament des hebräischen Gottesnamens. Jahwe wurde im Griechischen übersetzt mit Kyrios, der Herr. Das heißt, wenn die Jünger Jesus mit Kyrios angesprochen haben, dann schwang da auch gleich mit, du bist Jahwe. Du bist der Herr. Auch der Kaiser in Rom beanspruchte für sich, Kyrios zu sein. Die Jünger sagten, Jesus ist Kyrios, ein Herr. Und in der Offenbarung steht, Jesus Christus ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten, der Herr über die Könige auf Erden. Und da haben wir wieder auch mit den ganzen politischen Unterschiedlichkeiten, die wir haben, wieder eine Perspektive, die uns deutlich macht, alle diese politischen Personen, ob das nun Herr Merz ist, ob das nun Herr Habeck ist oder ob das Herr Söder ist oder ob das Herr Trump ist oder Herr Vance oder Frau Weidel, das sind alles sterbliche Menschen. Die leben alle 80, 90 Jahre und dann müssen sie ins Grab sinken, wie wir alle auch. Und über den allen ist ein Herr, der tot war und jetzt lebendig ist. Und das ist unser Herr und König. Das ist unser Kyrios. Und das verbindet. Und dann werden diese ganzen anderen Fragen auf einmal so klein und so gering und so schwach im Vergleich zu dieser Macht, zu diesem einen Herrn. Und dann können wir in aller unserer Unterschiedlichkeit, auch unserer politischen Unterschiedlichkeit, an einem Tisch sitzen und Einheit erleben. Unverbrüchliche Einheit. Ein Glaube verbindet uns. Was ist das für ein Glaube? Das ist rettender Glaube. Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und von Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist rettender Glaube. Und jetzt frage ich, gibt es bei diesem Glauben Brandmauern? Unser Glaube hat keine politischen Brandmauern. Aber er hat eine Brandmauer. Und die steht in 1. Korinther 4, Vers 6. Nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Das ist die Brandmauer der Gemeinde. Dass wir alle miteinander immer wieder fragen, was steht hier? Und über das hinaus, was hier geschrieben steht, gehen wir nicht. Und das heißt, unser Fundament ist immer die Bibel. Ist immer die Bibel. Wir kommen zusammen am Wort. Wir kommen zusammen im Wort. Hier müssen wir die Einheit finden. Wenn wir irgendwo uneins sind, Bibel aufschlagen. Bibel aufschlagen, reinschauen, miteinander reinschauen und immer wieder aus der Bibel lehren, so wie ihr das hier auch macht. So gründet Jesus seine Gemeinde. Im Glauben, in der Einheit. Und wenn wir eben dieses Thema Homosexualität angesprochen haben, was in unsere Gemeinden im Moment im Land echt zerreißt, ja, Gemeindehilfsbund, da kommen wir überall rum und immer wieder kriegen wir auch Anfragen von Leuten, in denen die Gemeinden durch dieses Thema zerrissen werden. Ja. Das zerreißt die Gemeinden. Warum zerreißt das die Gemeinden? Weil sie nicht mehr auf das Wort hören. Das Wort ist in dieser Frage klar. Wir können uns an dieser Frage nicht öffnen. Nicht, weil wir diese Menschen nicht lieben würden oder weil wir sie verachten oder unbarmherzig sind, gar nicht, sondern weil Jesus hier eine ganz klare Brandmauer zieht und sagt, darüber könnt ihr nicht hinaus. Ihr müsst einen anderen Weg finden. Und den anderen Weg gibt es. Das ist der Weg der Seelsorge, das ist der Weg der Veränderung, das ist der Weg der Enthaltsamkeit. Es gibt diesen Weg, natürlich. Aber es ist ein unbequemer Weg. Es ist ein steiniger Weg. Es ist heute auch ein Weg, der in der Gesellschaft und in den Medien, in der Politik bekämpft wird. Aber es ist der einzige Weg, den uns der Herr gibt. Aber wir wissen, dass wir einen schmalen Weg haben. Und den können wir nicht breiter machen. Wenn wir versuchen, den breiter zu machen, an dieser Frage oder auch an anderen Fragen, über das hinaus, was hier geschrieben steht, dann werden wir unsere Gemeinden spalten. Ja, es geht nicht anders. Eine Taufe. Taufe drückt Herrschaftswechsel auf. Wenn du getauft bist auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann gehörst du zur Gemeinde, wenn du das auch glaubst, was die Taufe dir zuspricht. Man kann sich auch über die Taufe toll streiten, aber es gibt auch viel Grund zu sagen, ich schaue auf das, was mich eint in der Taufe. Und vielleicht sollte man da mehr den Fokus drauf setzen und sagen, guck mal, was ist denn das für ein Geschenk, dass wir miteinander getauft sind auf den Namen des dreieinigen Gottes. Und dann als Krönung ein Gott und Vater, der da ist über allen und durch allen, durch alle und in allen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, Einheit in Verschiedenheit, das ist das Modell auch für die Gemeinde. Vater, Sohn und Geist sind eins. Wir in Jesus und dadurch hineingenommen in diese Einheit. Und damit sind wir alle eins in Christus. Gott über allen und durch alle und in allen. Das ist das Fundament unserer Einheit. Eine Einheit in aller Verschiedenheit. Eine Einheit viel stärker als unsere Verschiedenheit. Und der Glaube blickt auf diese Einheit in unseren Ehen, in unseren Beziehungen, in unseren Familien und eben auch in unserer Gemeinde. Und das, jetzt kommen wir zum dritten, ist die zu bewahrende Einheit. Jetzt sind wir aufgefordert, diese geschenkte Einheit, die wir nicht machen können, die wir auch nicht machen sollen, die wir aber bewahren sollen, weil sie schon da ist. So ermahne ich euch, der Gefangenen im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Also nicht machen, sondern bewahren. Die Einheit ist schon da. Und darauf sollen wir aber immer wieder hinarbeiten, immer wieder darum ringen, dass diese Einheit auch bewahrt und gelebt, gefüllt wird. Und das bedeutet, dass wir uns besonders an Jesus orientieren in unserem Umgang miteinander. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld sollen wir miteinander umgehen. Ertragt einer den anderen in Liebe. So war Jesus von Herzen sanftmütig und demütig. Das war die Wesensart Jesu. So sollen auch wir leben. In unserem Miteinander. Philipper 2, 2 bis 3. Da sagt Paulus, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist Einheit bewahren, dass du deinen Bruder und deine Schwester mit dieser Haltung begegnest und siehst und dienst. Achte den Bruder und die Schwester neben dir höher als dich selbst. Wenn wir das alle miteinander tun, dann wird Einheit ganz automatisch entstehen. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Kann ich das? Tun wir das? Machen wir das? Schaffen wir das? Schaffen wir nicht. Nee, schaffen wir nicht. Aber Jesus schafft das. Ja, und deswegen hin zu Jesus. Und mit ihm können wir das leben. Und er verändert unser Herz. Und wenn solche bösen Gedanken in dein Herz schießen, die sich über den anderen erheben, weil das ist ja unsere natürliche Haltung, dass ich in meinen Gedanken mich über den anderen erhebe und irgendwas Böses über ihn denke. Das ist ja die natürliche Reaktion. Dann gehst du einfach mit diesen Gedanken zu Jesus und sagst, Herr, nimm mir diese Gedanken weg. Die sind einfach scheußlich. Ich will die nicht mehr. Verändere mich. Und das wirkt dann die Kraft des Geistes, dass du dann auf einmal eine neue Haltung bekommst für deinen Bruder und deine Schwester. Seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Wir haben gesehen, Paulus hat sich kräftig gestritten. Aber im Kolosserbrief am Ende heißt es in 4,10, es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Und da merkt man, dass der Paulus, so vermuten die Ausleger, mit dem Johannes Markus wieder Frieden geschlossen hat, den wieder aufgenommen hat, den wieder in seiner Umgebung, seiner Mitarbeiterumgebung hatte, wegen dem er sich mit Barnabas gestritten hatte. Also da war wieder Frieden eingekehrt. Die haben wieder Frieden geschlossen. Vor einigen Jahren war in unserer Gemeinde eine Situation, da kam ein Bruder aus einer anderen Gemeinde und wir standen in so einer Runde und der kam dazu und dann sagte er, Johann Hesse, wenn ich Ihren Namen höre, kriege ich so einen Hals. Und ich stand da und war ziemlich perplex. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich mir, das war ein älterer Bruder, ich habe gesagt, okay, ich weiß nicht, was Sache ist, aber ich glaube, wir müssen miteinander reden. Und dann habe ich den und dann noch einen anderen Bruder aus der Gemeinde genommen und wir sind in einen Seelsorgeraum gegangen, also einen Gebetsraum, haben uns da zusammen hingesetzt und haben uns ausgesprochen. Und da war das irgendeine alte Geschichte von Jahre vorher, wo er mir einen Vorwurf gemacht hat. Und das war dem jahrelang, wenn er den Namen Johann Hesse gehört hat, und da brach es aus ihm heraus, ja. Und das war gut, dass das rausgebrochen ist, weil jetzt konnten wir uns zusammensetzen und wir konnten aussprechen und wir konnten das im Gebet zu Jesus bringen. Wir sind auf die Knie gegangen und wir haben den Herrn Jesus um Vergebung gebeten, uns gegenseitig Versöhnung, Vergebung zugesprochen. Und am Ende sind wir aufgestanden und wir haben uns in den Arm genommen und er als der Ältere hat dann gesagt, so ab jetzt sagst du zu mir. Und wir waren wieder Brüder, ja. Johannes 1, 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, So haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Nutzen wir das. Jesus hat alles getan. Gebrauchen wir das, nehmen wir das in Gebrauch. Und wenn irgendwo Streit unter euch ist und du irgendeinen hast, wo du weißt, wenn ich den nur sehe, dann kriege ich schon Hals. Ja, dann geh auf den zu und sag, du, ich glaube, wir müssen das mal klären. Das ist eine alte Geschichte, aber lass uns das mal klären. Lass uns einmal aussprechen, lass uns einmal zusammen auf die Knie gehen, lass uns einmal vor Jesus kommen und Sünden bekennen. Und man muss das ja alles gar nicht bis ins Einzelne zurück auseinanderdröseln, sondern einfach sagen, komm, jetzt lass uns mal reinen Tisch machen, neu anfangen. Jesus auferstanden von den Toten, deswegen sind neue Beziehungen, heile Beziehungen möglich. Mach das. Ja, das ist in der Einheit leben. Du musst die ganze Ewigkeit mit dieser Person verbringen. Klär das jetzt, klär das heute. Und es wird euch gut tun. Ertragt einer den anderen in Liebe. Und da merken wir, wie wir, das geht ja in den Ehen schon los, wie wir mit der Liebe unsere Probleme haben, ja? Wie wir eben nicht lieben, wie wir lieben sollten. Und deshalb müssen wir immer wieder um Liebe beten. Herr Jesus, verändere mein Herz so, dass es liebesfähig wird, dass ich meinen Ehepartner lieben kann, dass ich meine Familie lieben kann, dass ich meine Gemeinde lieben kann, dass ich gerade auch die schwierigen Brüder und Schwestern lieben kann, verändere mein Herz. Und der Paulus, der macht uns das hier auch vor, der betet im Gefängnis in Rom, Epheser 3, Vers 14, und da betet er eben auch für die Epheser und er betet eben auch um Liebe. Und das müssen auch wir untereinander tun, damit einer den anderen in Liebe ertragen kann. Und mit diesem Gebet will ich abschließen, Epheser 3, ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite, die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.